Papier zu öffnen?
Oh, wir haben eine Lücke hier.
Wo?
Wir haben keinen Flaschenöffner und keinen Korkenzieher.
Das geht ja gar nicht.
Das ist schlecht. Ich guck mal.
Ja, bitte. Ich setze jetzt schon, ich bin hier schon.
Ich komme hier so schlecht an dir vorbei.
Das, woran liegt das?
Das ist ja nicht zu Ende gedacht von mir. Wir haben alles hier in unserer Minibar.
Okay.
Aber kein Öffner.
Ich kann ja Bier an der Kante vom Panzer aufmachen, aber ja, hier ist keine scharfe Kante.
Ich habe keinen Panzer. Geht Mülleimer?
Nein.
Emaille-Eimer?
Nee, das ist doch scheiße. Du willst doch nicht mit Mülleimer eine Bierflasche aufmachen und die dann trinken.
Ich habe noch nicht mal ein Feuerzeug hier. Ach, weißt du was? Doch, ich habe meine. Mit etwas Glück habe ich meine Überlebenstasche dabei. Da ist ein Flaschenöffner drin.
Eine Überlebenstasche? Okay.
Du weißt doch, Frauen haben immer Dinge in ihren Handtaschen.
Überlebenstaschen mit hier so.
Mit etwas Glück habe ich das hier drin. Aber es kann auch sein, dass es rausgenommen
wird. Wir öffnen die Bierflasche mit einem Wattepad.
Nein. Überhaupt nicht.
Zeig mal, was du da so drin hast.
Ja, warte.
Na?
Die ist auch durchsichtig. Da kann man sehen, was da alles drin ist.
Toll.
Also, hier ist ein Flaschenöffner.
Ein Flaschenöffner im Überlebenspack.
Ja. Das ist wichtig, den
wir
gebrauchen.
Wow.
Dann habe ich hier
du hast doch alles vorbereitet.
Zahnstocher, Lippballen, Handdesinfektionsspray, hier so Gel, Ibuprofen, Brillenputztuch, ein Haarband, eine Nagelfeile und eine kleine Taschenlampe.
Alles, was Frau braucht.
Ja.
Sehr gut.
Im Grunde schon.
So, Frau Borchert, dann wollen wir uns mal hinsetzen und einen Podcast aufnehmen.
Ja, ich muss kurz mein Überlebenspaket hier wieder
wegbringen. Kernsanierung. Ein Podcast zu Paarung und Nestbau mit Antje und Jens.
Das eine Bier?
Ja.
Aus Nachhaltigkeitsgründen erstmal ein Bier trinken.
Ja, vor allen Dingen eigentlich eher. Upsi.
Oh.
Entschuldigung.
Das Steintor aus dem Mittelalter fällt zusammen.
Ich muss mir das hier nochmal einstellen mit dem Mikro. Kann
ja.
Ich das machen?
Hm?
Weil wir wollen ja jetzt mal testen, wie das ist, wenn wir ganz nah rangehen und nicht so laut sprechen.
Hm.
Ob wir dann angenehmer zu hören sind. Geht das so?
Ja, ich glaube, das ist ganz gut.
Ja. Warte, ich kann noch mal ein Stück näher ran.
Hm.
Es gibt ja das Gerubbel. Los. Wir sitzen hier auf, was sind denn das für Stühle eigentlich? Alte
DDR-Polsterstühle, also so Bürostühle, VEB-Polsterstuhl.
GmbH oder nee, GmbH gab es gar nicht. Gab es GmbHs in der DDR?
Ja, gab es doch, aber typisch war eher VEB, volkseigener Betrieb. Und die hießen dann Roter Oktober oder Ernst Thälmann oder Freundschaft oder so.
Ja, genau. Warte, ich könnte mal schauen. Ich glaube, da ist noch ein Aufkleber drauf. Ich kann noch mal genau schauen, was da drauf steht. Warte.
Muss ich dazu aufstehen?
Nein, du nicht, aber ich.
Aha, so, Antje wirft jetzt meine schöne Strickjacke weg und guckt unter diesen ollen, abgerubbelten Stuhl, was da drauf steht. Die haben die Stühle nämlich von der Stadt Lötz übernommen.
VEB Stärkefabrik Lötz, Inventurnummer.
Stärkefabrik Lötz.
Inventurnummer 1786.
Alles klar, die stand in der Stärkefabrik in Lötz.
Ja, genau. So, jetzt. Und das Polster ist auch, also man erschreckt sich immer, weil es geht doch tiefer runter, als man denkt.
Naja, 20 Jahre lang durchgesessen und reingepupst.
Das möchte ich mir nicht vorstellen, aber ich habe sie ganz ordentlich sauber gemacht. Ja.
Gut, Antje.
Willkommen zu unserem Podcast.
Genau.
Du hast eine Nachricht auf deinem Handy bekommen.
Bestimmt meine Mutter aus dem Krankenhaus. Nein. Fenster zum Hof, das ist noch die Hofgruppe von da, wo wir vorher gewohnt haben.
Ja, du bist immer noch aus nostalgischen Beweggründen.
Die Hofgruppe schreibt, Portemonnaie ist wieder da. Wahrscheinlich war ein Portemonnaie weg. Ich liebe es, diese alten Nachrichten noch zu lesen. Die sind sozusagen von früher, aus dem Leben davor. Da ist dann immer, wer hat Zwiebeln für mich? Oder wie jetzt hier, Portemonnaie ist wieder da. Oder Sonntag ist Flohmarkt auf dem Hof oder so.
Mhm.
Ja, ist schon schön.
Ja. Genau, ich gebe dir mal deine Liste, die ich hier habe. Du hast nämlich heute aufgeschrieben, wir sind diesmal wieder vorbereitet. Ja, das
ist ein Drehbuch. Das ist ein Drehbuch auf der Größe von A6. Und das Erste, was hier steht, ist, Antjes Eltern waren zu Besuch. Habe ich schon fast wieder vergessen, aber deine Eltern waren da.
Ja, das stimmt. Es ist auch wieder so wie immer bei uns. Es ist so viel passiert und der Monat ist so schnell rumgegangen. Und das kommt mir aber schon, dass meine Eltern zu Besuch waren, kommt mir schon so vor, als wenn das irgendwie schon wieder ein Vierteljahr her ist.
Ja.
Aber tatsächlich, Anfang Oktober waren sie hier.
Die Zeit ist echt gerast, kann man nicht anders sagen. Aber ist das nicht eine Plattitüde? Ich glaube, das sagen wir jedes Mal, ne?
Ja, das ist redundant bei uns.
Warum ist das so? Warum rast diese Zeit immer so? Warum kann die nicht mal stehen bleiben und innehalten und dass man auch mal den Moment genießt, ja?
Ich glaube ja, ich hatte vor kurzem so das erste Mal richtig verstanden, was Albert Einstein meinte mit Zeit ist relativ.
Ja.
Ich habe das irgendwie immer, also ich habe das irgendwie verstanden, aber ich habe es jetzt nochmal in einer neuen Qualität verstanden. Weil ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ja die Zeit ist ja auch irgendwie ein abstraktes Konstrukt, was sich der Mensch irgendwann ausgedacht hat. Also die Uhrzeit zumindest, ne? Und diese Einteilung von 24 Stunden und Minuten und dieses Ganze. Und ich glaube, dass wir als Kinder zum Beispiel Zeit ganz anders wahrnehmen und fühlen als Erwachsener.
Oh ja.
Und ich glaube, der Effekt ist, je älter man wird, umso schneller rast die Zeit. Das ist wie so ein Karussell, was sich immer schneller dreht. Und ich glaube auch tatsächlich, je älter wir jetzt werden, umso exponentieller nimmt dieses Gefühl von, wo ist das Jahr geblieben, das wird noch mehr zunehmen. Also ich glaube, das ist einfach so ein Karussell. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Lauf der Dinge, oder?
Mhm. Kannst du dich noch erinnern an die Kindheit? Also wir hatten immer ganz lange Sommerferien im Osten. Das waren so manchmal so wirklich 2 Monate, ungelogen, 2 Monate am Stück Ferien, ja. Und die waren endlos. Diese 2 Monate waren endlos. Und ein großer Teil davon war Langeweile. Du hattest einfach Langeweile und bist dann irgendwie rausgegangen und hast geguckt, ob mal einer an den Tischtennisplatten ist oder so. Und das war so schön. Und ich denke manchmal, ich sehne mich so nach dieser Langeweile zurück. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Langeweile habe ich nie. Geht gar nicht.
Ja, ich das kenne ich. Wir hatten immer 6 Wochen Sommerferien. Aber ich finde, deutlich wird es auch immer an dem Gefühl Heiligabend. Also Heiligabend, der Heiligmorgen, also sozusagen das Warten als Kind, wenn der 24. Dezember da ist und dann bis abends endlich die Bescherung ist.
Ja, man hält es gar nicht aus mehr.
Genau, und die Eltern, ich meine, die Wahrheit war, die Bescherung war bei uns dann immer, sobald es dunkel wurde, und das war ja dann irgendwie 16 Uhr rum oder 17 Uhr, und das war für uns dann furchtbar extrem lange, bis es dann endlich dunkel wurde. Also das weiß ich noch genau, wie sich die Stunden hingezogen haben. Und jetzt, wenn wir Heiligabend haben, dann ist sowieso gefühlt ein Tag später wieder Heiligabend, ein Jahr später.
Das kenne ich, dass ich oft in den Kalender gucke. Oder jetzt auch bei diesem Facebook, ja. Die erinnern mich immer, das war vor 2 Jahren oder das war vor 3 Jahren. Und dann denke ich immer, das war doch erst gestern. Wahnsinn, wie die Zeit irgendwie gerast ist, ja, irgendwie so, und die Jahre so durchgehen, so, ne?
Ja.
Kann mal einer die Handbremse suchen, bitte?
Das wäre
so, ja, so Handbremse an der Zeit, so Zeitmaschine, Time Machine.
Genau. Ich würde ja auch wirklich tatsächlich gerne mal eine Zeitreise machen, aber mehr in die Vergangenheit, nicht unbedingt in die Zukunft. Oder
wo willst du denn hin?
Früher wollte ich immer ins Mittelalter. Mittlerweile denke ich, Mittelalter, das war, glaube ich, ganz schön abgefuckt und düster, und wahrscheinlich würde ich in 0,nix die Pest auslösen. Wahrscheinlich wurde die Pest übrigens, Verschwörungstheorie on, von Zeitreisenden ausgelöst, die zurückgereist sind und dann den Virus ausgesetzt haben.
Sie kamen aus Wuhan und hatten eine Zeitreisemaschine.
Nein, nicht aus Wuhan, irgendwelche Zeitreisenden.
Aus dem Jahr 2020.
Wie Kolumbus da mit seinem Schiff irgendwie rübergefahren ist.
Das war keine Zeitreise, das ist nur eine
Nein, aber die haben, ja, aber die haben sozusagen, sind ja da auf
die Keime
mitgeschleppt.
Ja, ich verstehe.
Ja. Nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde gerne mal in die 20er reisen.
Ja, weißt du was, das ist jetzt meine Verschwörungstheorie. Vielleicht ist das jetzt hier mit diesem Corona, weil die Mauer geöffnet wurde und die Keime plötzlich über die Mauer rüberkommen, was vorher nicht ging.
Hä? Das habe ich jetzt, deine Verschwörungstheorie habe ich jetzt, ich stehe auf dem Schlauch.
Na, wo die Mauer da war und die Leute sich nicht besuchen konnten, da konnte natürlich eine Pandemie auch nicht rüberschwappen. Wie denn?
Ach, du meinst so, der eiserne Vorhang hat ja, im Prinzip alles verhindert?
Ja, ja, der hat also alle Pandemien. Und jetzt hat es
30 Jahre gedauert.
Deswegen hatten wir die letzte Pandemie 1920, ja. Und dann jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg wäre ja mal wieder Zeit gewesen für eine Pandemie. Aber zack, war die Mauer da und dann war da keine Pandemie.
War nicht die englische Grippe im Zweiten Weltkrieg?
Ist mir nicht bekannt. In der DDR hatten wir sowas nicht. Englische Grippe? Auf keinen Fall.
Die gab es nach dem Ersten Weltkrieg, ne?
Wenn, dann hatten wir wirklich russische Suppe, aber nicht englische Grippe.
Auch schön.
Soljanka, die gute Soljanka.
Ja. Ja.
Du, wir wollten eigentlich darüber reden, also dass wir schon meine wieder fast Eltern vergessen haben, dass deine Eltern da waren. Und die haben wir dann natürlich auch mitgenommen in unser Haus. Auch weil dein Papa ja Imker ist. Und wir hatten ja, wenn du dich erinnerst, oder wenn ihr euch noch erinnert, ein Hummelproblem. Also wir haben zumindest haben wir gedacht, dass das Hummeln sind. Es waren irgendwelche geflügelten Tiere, die gestreift aussahen oder so und die in der Erde gewohnt haben, im Hof.
Ja, und mein Papa hat sich das mal angeschaut und du hast das mal auditiv begleitet.
Genau. Ja, willkommen im Haus.
Meine Eltern sind da. Willkommen in Lötz.
Ja, bis jetzt hat es uns gut gefallen und nun wollen wir das schöne neue Haus sehen.
Zu früh.
Schön und neu ist noch
das alte Teil.
Genau, wir gehen mal gucken.
Ja.
Heute sind überall Mücken.
Die waren gestern noch nicht da, oder?
Nee.
Wo kommen denn diese scheiß Mücken her?
Die waren ganz am Anfang mal da, dann waren sie weg.
Ja. Sind wieder da. Geht ruhig rein, also ist okay. Also man kann überall reingehen, das ist nicht gefährlich.
Es ist nur dreckig.
Das ist hier Pappe, ne? Das kann weg, das Quatsch.
Ja. Kein Kragen.
Ja, ja.
Nein. Hier oben ist Holz, ne?
Ja.
Mhm. Aha. Ah ja, Holz und dann das Stroh bzw. Reh dran genagelt und dann geputzt.
Ja.
Mhm. Haben wir bei uns in Achim auch noch.
Was? Bei uns im Reihenhaus?
Ja, oben auf dem Boden.
Aha.
Ist ein Holzboden, dann mit Rät und dann geputzt. Gut, lass es weitergehen, sonst wird das zu spät.
Ja.
Geh vor. Du weißt.
Ja, jetzt können wir mal nach gegenüber gehen. Das wird hier ein großer Raum, ja. Hier hinten ist ein Klo, das ist so eklig, das müsst ihr nicht sehen. Und da ist noch so ein Anbau aus DDR-Zeiten. Müssen wir auch nicht sehen. Der wird wohl bleiben. Guck mal, interessant ist hier, wenn ihr mal kurz guckt.
Ja.
Hier der Fußboden, der ist auch original aus der Zeit.
Ja.
Und du siehst auch, wie der hier so runtergelatscht ist. Da
ja,
schon.
Ja.
Und auch die Tür, ne? Die Tür ist wirklich noch original.
Ja. Und die kann man auch noch wieder restaurieren.
Ja, die kann man restaurieren. Wenn man hier reinguckt, mal, da ist noch eine Wandbemalung. Die ist aber später, die ist ungefähr Biedermeier.
Ja.
Seht ihr die Wandbemalung?
Ja, ja.
Abstellraum, ne?
Ja, Abstellraum.
Ja. Oh, ich sehe die ganzen Mücken da draußen.
Ja, da müssen wir leider einmal hin, weil wir wollen ja wegen der Hummeln müssen wir da hin.
Ja. Auch in den Mückenfarm.
Ja. Also, das Grundstück geht bis zu dem Zaun da hinten.
Ja.
Bis dahin, ne?
Wo die davor liegen im Dachpfannen und
ja.
Bis zu dem Holzzaun da hinten.
Ja, bis dahin.
Das ist ja riesig.
Ja, genau.
Und hier hat man erstmal alles hingeschmissen.
Ja. Und jetzt ein bisschen Vorsicht hier.
Ja. Die Hummel.
Ich zeig dir mal, wo die Hummeln sind.
Ja, wo die waren, denk ich mal.
Bitte Vorsicht hier, tut euch nicht weh. Guckt, wo ihr hintretet und fallt nicht um.
Ja.
Und die Hummeln sind da in der Erde drin, da rechts.
Dann wollen wir doch mal gucken. Dann gehen wir mal ein bisschen zurück. Und ich guck mal. Ich glaube auch nicht, dass die noch da sind.
Was du machen?
Gucken.
Du stocherst mit dem Stock drin rum.
Ja.
Also Hartmut stockert jetzt mit einem Metallstab in der Erde rum. Macht das da ein bisschen frei. Und da sind alte, ja, Ziegel und Mauersteine, die schon vergammelt sind.
Nichts mehr von Hummeln zu merken.
Die sind jetzt schon...
Die werden jetzt schon da.
Ja.
Die sind weg.
Dann sind die jetzt schon gestorben?
Die sind tot, ja.
Einfach, weil die Jahreszeit so ist?
Ja, ja. Und die Königin, die erbrütet haben, die haben sich irgendwo verkrochen.
Aha.
Kann sein, hier auf dem Grundstück oder woanders. Und die bauen im nächsten Frühjahr ein neues Nest, aber nicht unbedingt hier.
Also ist das jetzt ungefährlich, man kann da ja. jetzt rein?
Man kann jetzt rein, ja.
Denn, guck mal, das ist so wie das hier aussah, so sah hier alles aus.
Ja.
Das war alles völlig zu, ne?
Ja.
Zugewachsen. Der ganze Hof, bis hier hinten, ne? Sah der so aus. Du konntest nicht durch. Und das müssen wir uns eben noch erobern, dieses Haus. Wir müssen da mal reingucken. Wir waren da noch nie drin.
Und da ist die Grenze.
Ja.
Ihr habt ja Pläne.
Findest du das utopisch?
Sag mal.
Schön finde ich das.
Kommt man hier mit einer Maschine rein?
Was meinst du mit Maschine?
Ja, die Freiräume hier.
Nee.
Muss man also alles behandeln.
Alles mit Hand, ja.
Na gut, das Holz, das kann man verbrennen.
Das ist zum Teil ganz altes Bauholz. Das wollen wir eher aufheben. Trocknen.
Tja, weiß ich nicht. Naja, gut.
Ja.
Da ist nicht mehr viel dran.
Ja, man kann daraus Dinge basteln.
Naja, ja, das kann man.
So, da hat so. Man ja mal eine Vorstellung, wie, ja, auch schöner Ausblick hier.
Mhm.
Hier hinten, ne?
Das kann alles ganz schön
werden. Ja.
So, jetzt können wir in den ersten Stock. Können wir eins höher.
Aber sag mal, das ist viel Arbeit. Traust du uns das denn zu, dass wir das schaffen?
Das weiß ich nicht, das kann ich so nicht
mit
sagen.
Mit Hilfe, ja, bestimmt.
Mit Hilfe schon, ja.
Sonst geht auch vielleicht mal die Luft.
Ich meine, ihr habt doch früher auch viele selber gemacht.
Du, ja, aber so ein altes Haus haben wir ja nicht gehabt.
Aber wir hatten doch so ein Bauernhaus mal.
Ja.
Aber das war noch anders, oder wie?
Ja.
War besser ein Schuss, ja.
Das
war unser Wochenendhaus. Oh, was für ein Viech. Hier sind überall Viechhas.
Und hier sieht man die Außenwand.
Guck mal, die hatten damals schon, war das nicht in den 80ern, diese Schwämmchentechnik. Die hatten sie dann auch schon mal, wann ist denn die Decke da drunter gemalt?
Vielleicht Jahrhundertwende, 1900.
Hatten sie auch schon Schwämmchentechnik?
Ja.
Alles wiederholt
schön,
sich.
Schön, ne?
Ja, schön.
Und hier siehst du die Außenwand, ne?
Ah, da. Ja. Ach so, ich dachte, hier kann man... Da kannst du nicht richtig
rein. Das ist schlecht. Mach lieber nicht.
Das hatte ich alles halt noch nicht gesehen jetzt.
Nee.
Das ist ja riesig hier.
Mhm. Uschi, was sagst du?
Ganz toll. Nur viel Arbeit.
Ja. In diesem Sinne.
Ja, oder?
Ja. Na gut. So, und mal gucken. Hartmut ist verschollen gegangen. Hartmut, wo bist du?
Ich bin hier und bin draußen.
Okay.
Die Steine sind jedenfalls noch fest.
Ja,
wo das ganze Ding drauf
das sind Feldsteine.
Hm? Ja, die sind ja damals, die Haltesteine sind alle noch fest.
Oh, vorsichtig.
Ja, klar, in der Tür. Ja.
Hast du zerstört?
200 Jahre hat es gehalten.
Genau. Und dann kam Uschi.
Ja, da wisst ihr mal, was der auszustehen hat.
So, ich gebe dir die Hand und dann gibst du Hartmut die Hand und dann geht das.
Uschi ist ganz gut drauf. Kann das
noch. Ja, aber sehr gut.
Das machst du sehr gut.
Sehr gut.
Wie eine Tänzerin.
Besser als ich. War da jetzt nicht hier.
So, Uschi war wie eine Tänzerin. Jetzt kommt an.
Ich mache das jetzt wie eine Schwimmerin. Ich gehe immer rückwärts. Ich könnte dann besser mich hier so festhalten. Oh, so.
Das hast du schon gesagt.
Akustische Untermalung.
Vom Abstieg. Ein kurzes Urteil. Viel, viel Arbeit. Alleine schaffst du das nicht.
Nein. Ja.
Nur zusammen.
Ja, da muss man
Hilfe brauchen.
Weißt du, in dem Zusammenhang fällt mir ein. Also meine Eltern waren da. Es war total schön, denen hat sehr gut gefallen. Ich muss aber gedanklich schon mal vorspringen, damit wir später nicht vergessen, wir haben es nicht nur abgeholt, wir haben vom Dach den Schornstein runtergeholt, der extrem gespalten war. Und im Herbst waren ja jetzt so die ersten Stürme da. Mhm. Und wir hatten das Glück, dass wir einen aufmerksamen Nachbarn hatten, der uns gesagt hat, hey, morgen ist ein Sturm angesagt. Mhm. Und euer Schornstein sieht ja krass gespalten aus. Da solltet ihr was tun.
Und der sich dann auch den Gürtel umgeschnallt hat und aufs Dach gegangen ist, weil ich hätte das nicht gemacht. Ich als Städter wäre da wahrscheinlich runtergefallen. Und ich bin hier neulich schon eine Treppe runtergefallen. Wie soll das erst werden, wenn ich aufs Dach gehe?
Mhm. Darum möchte ich mir auch immer noch irgendwie... Es ist ja ein ewiges Hin- und Hergeschwanke, ob wir jetzt endlich gekauft haben oder nicht. Wir werden ja mittlerweile auch irgendwie immer von allen gefragt. Aber genau das sind die Dinge, wo ich dann immer wieder ins Zweifeln gerate, ob das wirklich so eine gute Idee ist, dass wir genau diese Ruine uns anlachen, wo wirklich viel zu tun ist. Und ich dann eigentlich jeden Tag Todesängste um dich ausstehe.
Nee, das musst du nicht, weil es ist ja so. Es gibt im Grunde genommen zwei Strategien, wie man mit so einem Haus umgehen kann. Strategie 1, man macht möglichst viel selbst. Ist günstig, muss man aber hinkriegen, ja. Strategie 2 ist, man macht einfach, was man macht und da hat man seinen Job und verdient sein Geld mit und das steckt man dann ins Haus. Ich würde sagen, tendenziell sollten wir die Strategie 2 wählen, weil ich verstehe ja, halt was vom Film besser. Und damit verdiene ich auch das Geld, was man da reinstecken kann. Und du verdienst dein Geld auch und das stecken wir dann da rein. Und dann gibt es so Dinge, die wir gut können. Zum Beispiel dekorieren.
Ja, das ist oder, ja jetzt ganz am Ende oder zwischendurch mal.
Also was ich zum Beispiel auch gut kann, ist so Holz abziehen von Türen und die dann so schön machen oder so. Ne? Also solche Sachen, ja. Ich würde mir sogar zutrauen, noch irgendwie so Fachungen zu mauern oder so unter Anleitung, wenn mir das mal einer richtig beibringt. Ich glaube, sowas kann ich schon mal leisten, ja. Aber am Ende, also es gibt Dinge, die kann ein richtig guter Handwerker einfach besser. Und das muss man dann auch zugeben und anerkennen.
Weißt du, was mir gerade einfällt, Jens? Ja. Wir sollten mal Kontakt aufnehmen und den wirklich als Gast hier auch in unseren Podcast einladen. Ich glaube, das wäre ganz spannend. Moment, hier ist jetzt erstmal das obligatorische Mofa.
Das eine Mofa von Lötz fährt uns jetzt hier durch den Sound. Es weg. Ja. Okay, so.
Wir sollten uns mal so einen Gast hier in den Podcast holen. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen über einen jungen Mann, der zwei linke Hände hat und der mit YouTube-Tutorials und irgendwie einem gesunden Selbstbewusstsein sich auch an die Sanierung eines alten Bauernhauses gemacht hat. Hm. Und der wirklich an diesem Projekt gewachsen ist. Das muss man natürlich wollen, aber mich okay. würde das wirklich mal interessieren, wie ist es ihm damit ergangen? Jetzt so im Nachgang, würde er das nochmal machen? Kann er das empfehlen? Oder war er zwischendurch verzweifelt und hat gedacht, womit habe ich hier, was habe ich da nur getan?
Okay, also ich höre immer wieder durch, dass du mir nicht zutraust irgendwie so, aber ich finde mich gar nicht so schlecht im Bauen.
Nee, ich meine das gar nicht so sehr auf dich bezogen. Also auf dich bezogen, ich habe halt Angst um dich. Und ich beziehe das aber durchaus auch auf mich, weil ich selber bin halt, glaube ich, sehr gut im Organisieren und auch im Planen und mehr so die Übersicht behalten. Aber wirklich das Tun, das kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen. Ich meine, wir haben natürlich am Anfang gesagt, hey, das ist unser Fitnessstudio. Aber ich merke tatsächlich, das ist schon irgendwie wirklich eine Entscheidung. Also ich glaube, ich habe das unterschätzt, was das doch hier auch bedeutet, hierher zu ziehen und sich hier erstmal einzuleben und sich hier auch was aufzubauen, also eine Vernetzung oder ein Netzwerk und auch eine Arbeitsstelle, auf die man sich konzentrieren und fokussieren muss, weil es alles neu ist. Mhm. Und dann noch ein Hausbau on top oder eine Kernsanierung. Da habe ich gemerkt, das geht gar nicht alles so schnell. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mir das nicht zutrauen, jetzt auch noch irgendwie mir das Projekt aufzuladen oder den Anspruch an mich selbst zu haben. Ich muss das irgendwie alles selber machen. Und ich bin da in so einem
Erinnerungsspannungsfeld. Ja, das sage ich ja. Müssen wir ja nicht. Wir müssen das nicht haben, diesen Anspruch.
Ja, aber ich merke ja immer wieder, wie ich da immer wieder reingerate in diesen Anspruch irgendwie. Ich kann das gar nicht so richtig gut erklären. Und das ist jetzt auch nicht als Vorwurf irgendwie an dich gemeint, wenn ich immer dieses Zweifeln habe. Und also ich spreche da schon von uns, also im Kollektiv, weil ich das tatsächlich an dir auch beobachte, ne? Also du hast eben auch nicht die Zeit, so wie du dir das ursprünglich mal ausgemalt hast.
Ja, stimmt. Ja, ja. Schön war übrigens, was deine Eltern hinterher gesagt haben. Wir haben die ja dann versucht auch, also wir wollten eigentlich hören, ja, mach das, das ist ganz toll. Also sowas haben wir auch immer uns gewünscht und ihr verwirklicht das jetzt oder so. Aber was haben sie gesagt? Weißt du noch?
Nee, ich weiß es nicht mehr.
Sie haben beide gesagt, viel Arbeit. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen rumgebohrt und dann kam wieder, viel Arbeit. Das war's.
Ja, genau. Mehr war nicht rauszukriegen.
Also ich hatte das Gefühl, das war so dann auch ein bisschen höflich. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die haben gedacht, ach du Scheiße, was machen genau. die denn?
Ich weiß, meine Mutter hatte immer den Spleen. Also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, meine Mutter ist schon gestorben, als ich 18 war. Also meine biologische Mutter. Und mein Papa hat jetzt seit vielen Jahren eine neue Partnerin. Das auch meine Mutter jetzt mittlerweile, aber meine ursprüngliche, meine biologische Mutter, die hatte den Spleen, dass sie, glaube ich, auch, die wollte immer auf dem alten Bauernhof leben, wollte das irgendwie alles ganz schön haben, restaurieren, sanieren und alles so schick haben. Und die kommt aus so einem Architekten-Bauzeichnerbereich, also meine Mutter hat das ursprünglich mal gelernt und die hatte sich dann mit Freunden aus Berlin damals so einen Traum halb verwirklicht, indem sie sich da so eine Art Kommunenwochenendbauernhaus auf dem Land gemietet haben. Also das war nur zur Miete und da haben sie auch, glaube ich, rumgewirbelt. Und ich war da noch als kleines Kind mit. Also ich habe da tolle Kindheitserinnerungen an diese Hofzeit, also an diese Bauernhofzeit. Und ich glaube, mein Vater ist einfach realistisch in diesen Dingen, weil er diese ganze Scheiße, diesen ganzen Spleen schon mal mit durchgemacht hat. So.
Ich habe das Gefühl, das hast du so ein bisschen geerbt, weil das ist ja mal so, was uns, wie soll ich sagen, also ich will jetzt nichts falsch sagen, das spaltet uns jetzt nicht oder so, aber wir haben so verschiedene Ansätze. Ne? Also du siehst immer alles realistisch. Und denkst dann an Zahlen und was das kostet und was das Risiko ist und so, bla bla. Und ich denke immer eher so, also ich habe immer so die Vision und bin einmal etwas überoptimistisch.
Ja.
Also ich war, also der Zeithorizont ist bei mir immer etwas geschönt. Die schlimmen Zahlen höre ich immer nicht, sondern immer nur die guten. Und aber ich finde, das ergänzt sich doch gut, oder?
Ja, ich glaube, es braucht genau beide Pole. Den, der immer so ein bisschen alles sehr optimistisch sieht und das Glas ist immer halb voll und dann braucht es den, der immer noch ein bisschen vorsichtiger ist. Sagt, nee, das Glas ist eigentlich nur halb leer. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, das Glas wirklich zu füllen. Lass mal gucken, was wir so an Vorräten haben. Genau, ich meine, ich bin die Tochter, meine Mutter kommt aus dem künstlerisch-kreativen Bereich, also die war erst Bauzeichnerin und hat später freie Malerin. Und mein Papa ist Beamter, preußische Erziehung. Ne? Also,
das stimmt.
Ich habe so beide Seelen in mir. Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Lustigerweise sind bei dir beide Eltern kommen eigentlich aus einem total kaufmännischen Bereich. Ne? Und hast das gar nicht.
Ne, ich habe das gar nicht. Also ich bin immer im Dispo. Mein Leben lang im Dispo.
Wo kommt das eigentlich her? Du bist ja eigentlich völlig aus der Art geschlagen, oder?
Ja, nee, ich würde ganz sagen, ganz simpel, ich bin großzügig. Also ich bin aus der Art geschlagen, glaube ich auch, ja. Also mein Vater kann mit Geld sehr gut rumgehen und ich meine, er war ja auch Außenhandelskaufmann, meine Mutter auch irgendwie, die können gut rechnen. Ich weiß nicht, ob das so eine Trotzreaktion ist oder so, aber also jedenfalls keine bewusste.
Oder ist das was, ich meine, du hast mir mal erzählt, dass du als junger Mann oder hattest du nicht viel Geld,
ja.
300 Ostmark?
Ja, 400 hatte ich. Ja.
400, aber davon konntest du dir zwei Wohnungen leisten und am Ende des Monats hattest du immer noch Geld übrig.
Ja. Naja,
also es war immer da, irgendwie,
naja,
auch wenn es nicht viel war.
Natürlich, ein Bier hat in der DDR 49 Pfennig gekostet und ein Schnitzel mit Sättigungsbeilage 3,65 Mark oder so, ja. Da konntest du auch als Student jeden Tag essen gehen. Und also die Straßenbahn hat 20 Pfennig gekostet,
kann man sich das nicht vorstellen.
Und die Mieten für die Wohnung waren so im Bereich 13 Mark oder so.
Da war es 13 Mark? Ich dachte, ja, 13?
13, okay, du hast ja richtig gehört. Ne?
Kann man sich ja auch drei Wohnungen leisten.
Ja, hatte ich ja. Also ich hatte eine Wohnung in Prenzlauer Berg, die war meine. Dann hatte ich eine Wohnung, das war eigentlich nicht meine, die war von meiner damaligen Freundin. Die hatte eine Wohnung direkt auf der Schönhauser Allee und zwar, das weiß ich noch, das war auf der Höhe des U-Bahnsteigs Eberswalder Straße, der damals noch Dimitrovstraße hieß. Und ich weiß noch, dass man konnte exakt rausgucken da so auf die U-Bahn, die ja da oben fährt, auf diesen Viadukt. Und dann hast du immer in der Nacht, wehten dann immer so die Ansagen rüber. Achtung, Achtung, Reisen Richtung Pankow, steigen hier aus und fahren mit dem nächsten Zug in 5 Minuten vom gegenüberliegenden Gleis. Diesen Scheiß habe ich jahrelang gehört. So, und dann hatte ich eine dritte Wohnung in Potsdam, weil ich habe ja in Potsdam studiert. Und da musstest du halt als Ostberliner immer um Westberlin drumherum fahren. Das war mit dem sogenannten Sputnik, das war so ein Doppelstockzug. Und der fuhr also 2 Stunden oder so. Das war nervig. Deswegen hatte ich noch eine Wohnung in Potsdam und die hat auch so 13 oder 15 Mark oder so gekostet.
Geil, paradiesische Zustände.
Ja, absolut. Allerdings waren auch alle drei Wohnungen scheiße, muss man mal sagen. Ja? Also zum Beispiel,
scheiße.
Alle drei Wohnungen waren mit Außenklo. Zum Beispiel bei meiner Freundin gab es eine Pullervase. Wenn wir nachts pullern mussten, dann pullerten wir in eine Vase, die wir dann morgens ausgeleert haben. Nur mal als Beispiel. Ja?
Okay, sowas könnten wir im Steintor eigentlich auch anschaffen, wieder eine Pullervase.
Ja.
Ne?
Und in meiner,
die gute alte Pullervase.
Ja, und in meiner Wohnung damals in der Rodenbergstraße war das, in der Rodenbergstraße, da hatte ich die Toilette geteilt mit dem Nachbar und das war so ein Kotzbrocken, der immer besoffen war. Und der hat zum Beispiel die Angewohnheit gehabt, der hat immer auf die Brille gepinkelt. Nicht schön, nicht schön. Und dann hat er immer die Toilettentür ganz laut zugeworfen und hat früher immer Feuer gebrüllt. Rastwart! Tri, Wurm. Das hast du dann durch die ganze Hinterhaus gehört, wenn der auf Toilette war, ja?
Was heißt denn Rastwartri?
Achso, Rastwartri heißt 1, 2, 3 auf Russisch.
Achso, Rast, ja. Was?
Rastwartri.
Okay.
Sag mal, sprich mal nach, Wessi.
Rastwartri.
Ja, 1, 2, 3.
Tri, tra, trulala.
Ja, genau. Ja, so war das damals, ne? Und die Wohnung in Potsdam, da habe ich mir auch die Toilette mit der Nachbarin geteilt.
Ja, und ich glaube tatsächlich, du hattest also nicht viel oder der Standard war nicht groß, aber du hattest so viel, dass du es nie ausschöpfen konntest, also jetzt monetär meine ich. Hm. Das heißt, du hast einfach auch nicht gelernt, sparsam zu sein. Also du warst sozusagen zwangssparsam, weil es gab nicht immer alles, was du vielleicht haben wolltest, aber...
Ja, es gab ja einfache Sachen manchmal nicht, zum Beispiel Dübel oder Kaffee oder so oder Toilettenpapier.
Also da hattest du Geld, aber konntest nichts kaufen.
Richtig.
Das ist ja jetzt ein bisschen so mit den Lieferschwierigkeiten aktuell auch so, ne? Da hat man irgendwie Geld und kriegt dann irgendwie bei Ikea nicht den Stuhl, den man gern haben wollen würde.
Ja, aber das war früher normal, ne? Deswegen, als jetzt bei Corona diese Toilettenpapierengpässe waren, da habe ich mich total heimisch gefühlt. Ich habe gedacht, ja, wie früher, kein Toilettenpapier, wie geil ist das denn?
Für mich war das ein Albtraum.
Gleich, das ist ja
Albtraum.
Toll. Das erinnert mich so an meine Kindheit, wie schön.
Na gut, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so, wegen der, wie geht man mit Geld und so um? Ne? Oder
ja, genau.
Warum bist du so großzügig und haust immer raus? Weil du es einfach immer konntest, ne?
Ja, ich glaube.
Wobei, stimmt gar nicht so. Du hast
nein,
ja dann
ich glaube, letzten Endes
nach der
ist
Wende
das
auch
Veranlagung.
Ja.
Also ich meine, ich muss ja auch als Filmregisseur zum Beispiel mit Geld umgehen, was nicht meins ist, ne? Und zwar mitunter mit Millionenbeträgen. Ja,
das kannst du dann.
Und das kann ich, genau. Ich kann durchaus eine Kalkulation lesen. Und ich habe noch niemals einen Produzenten in die Pleite geritten, weil ich einfach auch die Zahlen wirklich lesen kann und dann weiß, was kann ich mir jetzt dafür auch leisten, künstlerisch und was nicht.
Ja, das ist paradox. Also ich habe gerade die Idee, was den Hausbau angeht.
Na?
Wir tun einfach so, also wir müssen dir suggerieren, das ist ein Produktionsvolumen und das ist ein
das
Produkt,
ein Film.
Was es zu verwalten und zum erfolgreich zu Ende zu bringen gilt.
Genau. Und da sind dann die Handwerker, weißt du, und dann setze ich mich so im Stuhl dahin, habe einen Monitor vor mir und sage, Und bitte.
Genau. Und dann sagst du, nee, das haben sie nicht gut gemacht. Nochmal auf Anfang.
Alles nochmal auf Anfang. Wir brauchen noch eine.
Ja, und ich schenke dir dann so einen Stuhl, wo hinten drauf steht, Jens Becker, Bauregisseur. Ja, und das ist super.
Also denken, oh Gott, das ist wieder dieser Irre. Jetzt müssen wir wieder so tun, als wären wir im Film.
Ja, und du sitzt dann da auch genauso wie jetzt mit deinem Kopfhörern auf und guckst da. Und dann musst du dir auch so ein kleines Zelt bauen, weißt du?
Ja, so ein Zelt ums Monitor. Mhm. Und du bist dann meine Kamerafrau und dann werde ich irgendwie so Sachen sagen wie, ich weiß nicht, wollen wir das nochmal, haben wir vielleicht eine Drohne? Lass uns das nochmal mit einer Drohne versuchen.
Ja, genau. Und dann sage ich, geh mal in den Hof und hol die Drohne aus dem Erdloch raus.
Ja, genau. Oder ich sehe die dann schon, weißt du, dann sind die da.
Hast du meinen super Wortwitz verstanden?
Nee, ich habe gar nicht zugehört. Weil ich an einem Gedanken war. Bitte nochmal genau.
Ich habe gesagt, ja, dann gehe ich in den Hof und hole die Drohne aus dem Erdloch raus. Ich weiß aber gar nicht, ob es männliche Hummeln auch Drohnen heißen oder nur bei Bienen. Ja. Egal, Entschuldigung.
Ich hatte jetzt den Gedanken, dass da so Bauarbeiter sind mit so einer schweren Schubkarre voller Steine, weißt du? Und dann balancieren die da so durch einen Matsch über irgendwie so einen Gerüstbohlen. Und dann sage ich, nein, Moment, das war der falsche Anschluss. Nochmal auf Anfang, bitte.
Ja, so machen wir das aber.
Wir tun so, als wäre es ein Film.
Genau, wir tun einfach ab jetzt
ein Set.
Das ist dein Filmset. Mhm. Und du musst gucken, dass es am Ende richtig gut wird.
Und am Anfang werden erstmal alle geschminkt.
Nicht pleite geht.
Am Anfang werden erstmal alle geschminkt von dir. Aber bevor die auf die Baustelle dürfen, werden sie erstmal dreckig geschminkt.
Ja, so, ja genau, dreckig geschminkt, so ein bisschen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut.
Das ist doch mal ein Plan.
Ja, so machen wir das. Dann kriegen wir das auch hin. Dann können wir jetzt kaufen.
Weißt du was? Vielleicht kriegen wir dafür Filmförderung.
Ja.
Und dann ist alles geritzt. Dann müssen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr machen über
Baustellentagebuch. Aber ja, ehrlicherweise, das gibt's ja schon mit Mutmittel und ohne Million. Oder zu Hause im Glück oder die Abbruchhauskäufer oder sowas auf RTL 2. Ja, wir können RTL 2 fragen, ob sie uns begleiten.
Nein, also nun ist mal gut. Soweit geht's nicht. Nein.
Soweit geht die Liebe nicht.
Nein. Dann machen wir es doch ohne Film.
Naja, gut. Aber du musst es dir im Kopf nur so vorstellen, damit das mit den Zahlen klappt bei dir.
Genau. Hm.
Also ab jetzt ist es ein Produktionsvolumen, was wir haben.
Alles klar. Gut. Jawohl. Und dann habe ich aber im Kopf, wir müssen noch etwas übrig behalten für die Endfertigung und für die Musik.
Ja. Weißt du, was die Endfertigung ist?
Die Deko.
Genau.
Wenn du kommst und überall den Glitzer rüberstreust.
Ja, natürlich. Und dann können wir natürlich auch Musik dazu anmachen.
Unbedingt. Was hören wir denn? Ich habe jetzt gerade ein Lied gehört, das ist total cool. Hast du das schon gehört? Von Sass und Till Lindemann?
Ja, ich habe das, glaube ich, gehört, als du es gehört hast. Ja.
Sass und Till Lindemann. Es ist Französisch. Nee, er singt Deutsch.
Ach so.
Also er singt auch Französisch, wie Deutsche so Französisch singen. Und dann singt er aber auch Deutsch.
Mhm. Ja.
Das ist schön. Schönes Lied. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Habe ich vergessen. Na toll.
Das können wir dann in den Shownotes verlinken.
Haben wir Shownotes?
Ja, die mache ich immer.
Ah.
Schöne Shownotes.
Hervorragend.
Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt jemand durchliest. Wir sollten vielleicht mal so ein kleines Gewinnspiel machen. Wenn ihr die Shownotes bis hier gelesen habt, dann kriegt ihr 50 Euro oder so. Kann man. Gibt es doch immer auch so Tests in so. In so, wie heißt das immer noch, allgemeine Geschäftsbedingungen, das Kleingedruckte, weißt du, AGBs, was man immer so durchscrollt.
Kann man da 50 Euro gewinnen?
Nee, manchmal, ich glaube in irgendeinem, das ist, weiß ich gar nicht, ob das eine urbane Legende ist, da hat mal irgendwann irgendjemand irgendwelche AGBs gelesen, so wirklich gelesen, und dann stand irgendwo der Satz, wenn Sie das hier lesen und da anrufen, dann kriegen Sie $10,000. Und dann hat er da angerufen und hat $10,000 gekriegt. Aber also ich weiß gerade weder den Betrag noch irgendwas, aber ich weiß, das ging mal so durchs Internet. Ja, das ist aber bestimmt schon 20 Jahre.
Das ist eine urbane Legende. Ich glaube, das stimmt nicht.
Ja, aber es ist eine schöne Idee eigentlich. Das
ist eine schöne Geschichte. Ja.
Seitdem lese ich immer AGBs, weil ich denke, ich habe immer die Hoffnung, dass irgendwo mal im Kleingedruckten sowas drinsteht. Und vielleicht steht ja irgendwo 1 Million und dann kann man das gewinnen und dann ist unser Hausbau einfach geritzt.
Dann ist alles easy. Absolut.
Also bitte lest die AGBs und wenn ihr so einen Satz findet, sagt uns Bescheid und lasst uns den Ruhm, ja? Also das Geld. Den Ruhm könnt ihr einheimsen, gebt uns einfach das Geld.
Apropos, meine Mama ist leider immer noch im Krankenhaus, Mama Margot, also wird heute hier wahrscheinlich nicht anrufen, wobei ich weiß es nicht, sie ruft mich jetzt mehr an, sie ruft mich jetzt 3 oder 4 Mal am Tag an, um mir zu sagen, was der Unterschied ist zwischen dem Rollator A und dem Rollator B. Mama ist aber auf dem Weg der Besserung. Also vor allen Dingen, was mich sehr freut, nicht nur gesundheitlich, sondern auch mental. Also sie war schon, sie hatte sich schon so verabschiedet eigentlich. Mhm. Und es hat mir sehr viel Sorgen gemacht. Und jetzt ist sie aber wieder fit und freut sich übers Essen. Und
das hat ja auch Angst macht Pläne. Gemacht.
Es hat mir auch Angst gemacht, weil ich habe ja noch beide Eltern. Du hast ja deine Mutter sehr früh verloren. Mhm. Ich habe ja beide Eltern noch. Und diese Erfahrung, dass einer von beiden oder auch beide dann irgendwann nicht mehr da sind, das wird ja so sein. Und das steht mir noch bevor. Und ich schiebe das vor mir her. Das war also für mich auch sehr unangenehm, mit meiner Mutter so über den Tod zu reden, weil sie dann auch darüber reden wollte. Also wie ist das irgendwie, also was passiert mit ihrem Geld und wo wird sie, wie wird sie beerdigt? Und diese Fragen, die haben wir ja alle schon geklärt, aber damit fing sie jetzt plötzlich wieder an. Sie wollte sich nochmal vergewissern, dass alles klar ist, ne? Und das hat mich schon beunruhigt. Und sie war dann auch seltsam drauf und hat mich zum Beispiel einmal nachts um 3 mit einem Anliegen angerufen, was man auch am Tag hätte klären können. Aber was ihr in dem Moment so wichtig war, weil sie wirklich glaubte, dass sie diese Nacht nicht überlebt. Ja.
Ja, das, ich kann mir das total gut vorstellen. Ich meine, du neigst eh dazu, wenn unangenehme Dinge sind, dann das eher zu verdrängen. Also
ich jetzt?
Ja, schon. Ach. Also du schiebst dann schon Dinge vor dir auch her. Ich meine, das tut ja jeder, ich auch, ne, so. Mhm. Aber bei einem anderen fällt einem das immer mehr auf als bei einem selbst. Und von daher, mir fällt das schon auf, dass du dann so Dinge vor dir her schiebst, weil du bist dann auch, fühlst dich überfordert, du hast dann da, das ist einfach zu viel, du hast zu viel auf dem Zettel und dann willst du da nicht drüber nachdenken. Und du kannst Dinge auch gut vor dir her schieben und unterdrücken und nicht drüber nachdenken.
Einer meiner Stärken ist aushalten. Ja. Ich kann sehr viel aushalten.
Ja.
Bin ein Marathonläufer.
Genau. Und aber das ist jetzt echt ins Wanken geraten, als seine Mutter im Krankenhaus war. Also da habe ich da konntest du das nicht mehr aushalten.
Nee.
Also da kam das ins Wanken. Ne?
Und lustigerweise sagte meine Tochter jetzt zu mir bei apropos aushalten, die sagte, weißt du was, Papa, du solltest mal eine Therapie machen. Und ich sage, wie jetzt eine Therapie? Wie meinst du das denn? Ist doch alles gut mit mir. Und dann meinte sie, das glaubst auch nur du, ja. Also du musst mal alles auf den Tisch legen. Und sie hat mir eine tiefen, wie war das? Also nicht das von Freud,
Analyse?
Nicht die Psychoanalyse, sondern eine tiefen psychologische Dingsi-Bumsi empfohlen.
Auf jeden Fall finde ich es gut, weil ich sage ja schon seit Jahren, dass du da mal eine Therapie oder sowas machen solltest. Ich habe dir ja sogar mal vor Jahren eine Therapiestunde in Anführungsstrichen geschenkt.
Ja, die habe ich auch genutzt. Die hat mir auch geholfen. Die war sehr gut.
Das war mehr ein Coaching.
Und das war wirklich gut. Also das hat mir ein bisschen mehr Richtung gegeben.
Und ich hatte dann immer so den Eindruck, hey, du hast eine positive Erfahrung gemacht, dann machst du das vielleicht auch nochmal, weil ich glaube, da sind schon ein paar Themen in dir drin, die du verdrängst und vor dir herschiebst und die du mit, wo einfach eine riesen Entlastung eintreten würdest, wenn du da mal rangehst. Und dann denkst du mal, mache ich bald mal, kümmere ich mich mal eines Tages
drum. Habe ich gerade keine Zeit für.
Keine Zeit.
Und dann bin ich völlig überfordert, weil ich keine Zeit habe. Und das wäre ja eigentlich das Hauptthema oder der Ansatzpunkt. Ne? Warum habe ich immer keine Zeit?
Das weiß man ja nicht, nee, wo man am Ende rauskommt. Ich glaube,
das ist schon eines meiner Probleme. Also ich habe immer gedacht, weißt du, wenn wir jetzt hier nach Lötz ziehen, ja, in diese ruhige Kleinstadt, ne, auch dichter dran an Berlin, wo ich ja viel zu tun habe beruflich, ne, der Weg ist nicht mehr so weit wie von Hessen, dann wird mein Leben ruhiger. Und was ist passiert seit dem 1. Mai? Nichts ist ruhiger geworden. Am Ende des Monats wissen wir nicht mehr, was in dem Monat passiert ist. So viel war da.
Ja, ich glaube aber, wenn man dahinter schaut, also hinter das Zeitproblem, dann kommt ja, oder wo das herkommt, die Ursachen, dann kommt sowas zutage wie, du kannst ganz schlecht Nein sagen, du willst es immer allen recht machen. Und alle kommen zuerst und irgendwann kommst du. Also ne, du bist erstmal für alle anderen da, willst das allen recht machen machst irgendwie 1000 Purzelbäume für alles und jeden, außer für dich selbst. Und am Ende des Tages stehst du mal da und bist völlig ausgelaugt. Und ein Stück weit trifft das auch auf mich selber zu, was ich gerade gesagt habe, weil ich bin ich bin tendenziell auch so. Ich bilde mir aber ein, dass ich schon mal 3 Schritte weiter bin als du und ich versuche auch daran zu arbeiten, für mich, also mich da auch gut abzugrenzen und das auszuhalten, dass man es eben nicht allen recht machen kann und auch gleichzeitig den Fokus auf mich selbst zu legen, ohne dass es, ich nenne es jetzt mal einen gesunden Egoismus, also ohne dass es ein Ego-Shooter-Ding wird und ne, me first so ungefähr, sondern dass es wirklich was ist, so Selbstliebe. Also dass man wirklich schaut oder davon ausgeht, dass wenn es einem selber gut geht, dass es dann automatisch dem Umfeld auch gut geht. Und ich glaube, das würde bei so einem Ding rauskommen bei dir. Und das Problem ist, das kann ich dir jetzt von außen sagen. Und du weißt das auch, also dein Verstand weiß das auch, weil ich dir das gebetsmühlenartig immer wieder um die Ohren gebe. Aber du fühlst es halt nicht. Oder also du hast diese Erkenntnis nicht, diese Erkenntnis bis in die letzte Körperzelle.
Das weiß ich nicht. Also die Erkenntnis habe ich schon, aber ich setze es halt nicht um.
Bis in die letzte Körperzelle. Also wenn die Erkenntnis, glaube ich, ganz tief in einem drin wäre, so geht es mir ja auch, ich glaube, dann würde man was verändern. Und ich glaube, man muss einfach auch den Entschluss fassen und es dann irgendwann einfach tun.
Ja.
Und was nochmal wichtig ist, das habe ich dir auch schon öfter mal gesagt, dass wir auch dadurch, dass wir miteinander verheiratet sind und irgendwie uns auch so gut verstehen, sind wir auch so symbiotisch miteinander verbunden. Das heißt, so als kleines Beispiel, was ich damit meine, wenn wir ein Wochenende haben und ich habe zum Beispiel frei und keine Termine und du hast aber Termine, Arbeitstermine oder hast eine Deadline und du musst was arbeiten, dann ist das automatisch für mich mit einer Anspannung. Also es ist nicht so, dass ich dann das Gefühl habe, wir beide haben frei und wir haben eine Quality Time miteinander und wir können unsere Batterien auftanken. Es ist das Mofa wieder im Hintergrund. Sondern ich habe eine innere Anspannung mit dir mit. Ne, weil ich ja bei dir bin, weil wir miteinander mitschwingen. So. Das heißt, es ist schon auch wichtig, glaube ich, als Paar bewusst auch gemeinsam, also frei zu haben.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, hast du recht, ja. Aber in der Praxis ist es dann halt schwierig, ne? Ja. Wenn ich einen Abgabetermin habe, habe ich einen Abgabetermin, ja. Und wenn ich irgendwie gedacht habe, oh, das schreibe ich irgendwie in 3 Tagen und dann brauche ich 5 Tage, dann ja, dann ist das halt so, ne? Aber ich verstehe, dass du recht hast. Ich will da gar nicht diskutieren. Ich weiß das, ja.
Ja, von daher finde ich es gut, dass deine Tochter dir das auch nochmal gesagt hat, weil auch da ist es ja so, also ich wünsche mir das ja schon lange, dass du dir was Gutes tust und dir Zeit für dich nimmst. Also das bedeutet ja auch so eine Therapie oder Gesprächspsychotherapie oder ein Coaching oder was auch immer gut für dich ist. Anzufangen würde ja bedeuten, du nimmst dir mal Zeit für dich. Ne? Wirklich so, das Jens first würde ich mir mal wünschen, ja. Und das tust du nicht. Das tust du einfach nicht.
Ne? Na gut, wollen wir das Thema wechseln?
Ja, das können wir gerne tun. Das ist genau das Muster, was hier passiert. Verdrängung.
Nicht ah, da, guck mal, hast du gehört?
Ja, schöne Ablenkung.
Warte mal, hör mal zu. Schön, ne? Die Kirche.
Ja, sie ist im Dorf, in der Stadt.
Wir sind nämlich jetzt bei dieser Tonaufnahme zum ersten Mal in unserem neuen Büro, im Steintor.
Ja.
Das Steintor, also wer mag, kann das mal googeln, Steintor Lötz, das ist halt so ein Mittelaltertor. Und das haben wir mieten dürfen von der Stadt, worüber ich mich total freue, weil das ist schon was Besonderes. Und das zeigt auch eine Wertschätzung dafür, dass wir hierher gekommen sind und hier ja auch was kulturell was machen. Und ja, ich bin darüber total glücklich, dass wir das jetzt bezogen haben.
Ja, allerdings hat sie nach wie vor keine Toilette und wir müssen noch auf die Förderentscheidung warten. Aber du hast auch mit dem Fördermittelgeber telefoniert.
Ja, also die Entscheidung wird wohl im Anfang Dezember fallen. Weil das Problem ist, ich weiß gar nicht, die haben im Mittelalter, haben die da aus dem Fenster? Die haben aus dem Fenster, also...
Nee, die haben einen Topf gehabt und dann haben sie aus dem Fenster geworfen.
Genau.
Und wenn du unten lang gegangen bist, musstest du
Pech
gucken.
Pech gehabt. Ja. Und so ist das eben gebaut. Deswegen gibt es keine Toilette und kein Wasser. Und jetzt haben wir einen Förderantrag gestellt, der dann Anfang Dezember hoffentlich, das hoffen wir jedenfalls, also da durchgeht, für eine nachhaltige Komposttoilette, weil wir wollen, dass auch das noch was Gutes
ich
macht.
Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, aber wir können es nochmal wiederholen für die neuen Hörer, die wir hoffentlich an dieser Stelle begrüßen dürfen. Hallo,
ja,
liebe,
hallo
neue
liebe
Hörer.
Hallo, liebe neue Hörer, okay. Na gut. Also jedenfalls wollen wir auch damit noch was Gutes tun. Ne?
Ja.
Und dann brauchen wir natürlich eine Handwaschgelegenheit so. Und außerdem brauchen wir eine schöne Heizung. Wir haben jetzt hier zwei Heizkörper, aber das sind so mehr Radiatoren. Also irgendwie ein bisschen was.
Ja, ich merke jetzt auch langsam, dass die Wärme weggeht. Wir haben die jetzt für die Aufnahme nämlich ausmachen müssen. Was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Weil das ist ja das Schöne, dass wir vielleicht auch so eine automatische Podcast-Bremse haben hier im Steintor, weil einfach die Wärme dann irgendwann weggeht.
Ich wollte aber noch zu Ende erzählen. Also wenn wir dann die Toilette einmal haben, dann machen wir hier auch, glaube ich, eine große Party, um das hier so ein bisschen einzuweihen. Und das wird dann nämlich die Raumpionierstation Vorpommern. Haben wir das auch schon erzählt?
Das haben wir bestimmt auch schon erzählt, aber das kann man auch wiederholen.
Ja.
Wir sind die Raumpioniere.
Genau, also die Idee...
Allzeit bereit, immer bereit oder so.
So ähnlich,
in der Art.
Die Idee dazu ist, dass wir versuchen wollen, Menschen, die so wie wir aus der Stadt kommen und hier andocken wollen, hier in Vorpommern, dass wir für die eine mögliche Anlaufstelle sind. Also wenn man dann Fragen hat, wie ist es hier zu leben, wie sind die Menschen so drauf, ja, wo kriegt man hier vielleicht auch irgendwie
Klopapier
zum Beispiel, ne, oder so, ne?
Ja.
Dann kann man uns fragen und wir sind so ein bisschen Paten vielleicht dabei, ein neues Leben anzufangen, abseits der Großstadt. Hektik.
Ja. So. Genau, und wir können auch andersrum eigentlich wirken, Jens, könnten wir uns mal überlegen, weil wir stellen ja auch fest, dass hier tatsächlich einfach Dinge fehlen oder Menschen fehlen im Ort. Zum Beispiel Menschen, die ein Restaurant aufmachen wollen oder ein Café oder Menschen, die ein Handwerk können oder Menschen, die, weiß ich nicht, in einer medizinischen Vorsorge tätig sind. Mhm. Therapeuten, Psychologen. Also im Grunde ist hier alles noch offen und vieles möglich. Und ich glaube, wir könnten auch versuchen, gezielt Leute anzusprechen und zu fragen, ob sie nicht hierher kommen wollen.
Da fällt mir ein, darüber haben wir doch vor kurzem gesprochen mit Gästen, die wir hier hatten.
Nämlich
mit Uta und Wolfgang. Uta und Wolfgang haben uns hier im Steintor besucht. Und das war so. Ihr Lieben, geht doch mal bitte näher ans Mikro ran. Vielleicht zieht ihr auch mal die Jacke aus. Kommt so, eine Minute habt ihr oder zwei. So, und während ihr das macht, kann ich schon mal sagen, dass wir Gäste haben. Und zwar Gäste aus Thüringen.
Unsere ersten Live-Gäste.
Unsere ersten Live-Gäste hier, weil, wundert euch jetzt nicht, also wir haben jetzt nur zwei Mikros und deswegen hört sich es vielleicht ein bisschen mehr nach Raumklang an. Aber die zwei sind natürlich keine wirklichen Thüringer. Wobei, Uta, ich glaube, du bist Thüringerin, ne? Also Uta und Wolfgang, Uta, du bist doch... Erfurt. Du bist im Grunde Erfurt. Na, Erfurt, das ist Thüringen, ne? Aber eigentlich kennen wir uns aus Berlin, muss man mal ganz ehrlich sagen, und aus der Filmbranche. Aber.
Und Uta wird gerade geblendet.
Und Uta wird gerade geblendet, weil wir sitzen hier in der Sonne, in der schönen Herbstsonne im Steintor.
Das ist so schön hier.
So, aber was das Tolle ist und weshalb wir uns freuen, dass ihr jetzt mal ganz kurz hier auf Stippvisite seid. Eigentlich wart ihr mit unser Vorbild, dass wir gewagt haben, hierher zu kommen. Mhm. Erzählt doch mal bitte, was euch dazu gebracht hat, aus Berlin wegzuziehen in dieses Thüringen.
Ja, man getraut sich ja kaum zu sagen, dass man aus Thüringen kommt. Jetzt nach den Wahlergebnissen ist ja so ein bisschen wie so ein Keinsmal-Bäm an der Stirn. Ja, was hat uns bewogen? Na, wir hatten einfach die Schnauze voll von Berlin. So, also wurde immer enger, immer voller, immer zugebauter, immer noch hektischer, als es eh schon war und zu wenig Grün. Und es war mal Zeit, dann die Stadt zu verlassen. Die ganzen Freunde waren dann auch schon alle weggezogen aus Berlin-Mitte, da um Zionskirchplatz rum, weil Wohnungen zu günstigen Preisen nicht mehr zu haben waren. Wir waren die Letzten, die da noch waren. So.
Wie lange wart ihr eigentlich insgesamt in Berlin? Also
Ich seit 1971.
Oh, wow.
Naja, das ist schon lebensentscheidend, ne? Und Wolfgang, du? Du bist du eigentlich Berliner? Du bist auch nicht Berliner.
Ich bin kein Berliner.
Was
also,
bist denn du?
Ich bin klassischer Sachsen-Anhalter. Also, aber bei Halle bin ich aufgewachsen, in einem kleinen Ort. Genius Loki wurde der sogar genannt, weil der große Goethe da ein Theater gebaut hat.
Ach, mal so im Vorbeigehen.
Im Vorbeigehen, ja.
Nee, es gab eine mit der Kutsche.
Goethe war's hier.
Ich baue hier ein Theater.
Ja, nee, es gab eine Zeit.
Meine Stücke.
Es gab eine Zeit, wo offensichtlich in Halle das Theatergehen verboten wurde von irgendeinem eben halt, der da das Sagen hatte. Und dann hat man kurzerhand, ist man eben halt 15 Kilometer weitergelaufen. Da war dann schon Sachsen. Also das gehörte damals wohl zu Sachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was Falsches sage. Also in jedem Fall war es so, dass in der einen Stadt Theater verboten war und in Bad Lauchstädt konnte man das machen. Und da hat man, und da das ein kleines Kurörtchen war, das hatte irgendwie so eine Blütezeit von 6 Jahren ungefähr, da kam der alte Goethe und hat da kurzerhand ein Theater hingepflanzt.
Gesundes Wasser getrunken?
Gesundes Wasser getrunken, genau.
Da
und Schiller hat sich da auch rumgetrieben und ach. Ja, da komme ich her.
Aber Paul war seit 2000 in Berlin, um jetzt mal die Frage zu beantworten.
Genau, um die Frage zu beantworten. 20 Jahre
habe ich in Berlin gelebt. 2000, da haben wir uns kennengelernt.
Ja, und jetzt seid ihr wohin genau gezogen und was macht ihr da?
Also, wir sind nach Arnstadt gezogen. Das ist 30 Kilometer, das ist eine halbe Stunde von südlich von Erfurt. Das ist ein kleines Städtchen, ganz, ganz schön. Mit ganz, ganz vielen Fachwerkhäusern, oder?
Ja, und mit Renaissancehäusern.
Renaissancehäusern.
Die älteste Stadt der DDR damals.
Ach, stellt euch vor, und Lötz ist die kleinste Stadt der DDR gewesen.
Mensch,
das ist doch, wenn das mal, das ist doch, it's magic.
Da haben wir also die Superlative gesucht.
Ja.
Aus der Großstadt raus. Ja, ja, da sind wir hin. Und eigentlich war alles ein Riesenzufall. Also, es war so, dass wir immer, wenn wir aus dem Urlaub zurückkamen, aus Schweden oder Dänemark oder wo wir auch immer im Urlaub waren, egal wo, und dann wieder zurückfuhren in die Riesenstadt Berlin, war uns immer traurig. Und irgendwie hatten wir immer das Gefühl, wir müssen hier raus. Wir müssen raus aus diesem Riesenmoloch, der auch schön ist. Also es ist nicht so, dass alles furchtbar war, im Gegenteil. Also ich habe mich schon in dem Kiez, wo wir gelebt haben, recht wohlgefühlt ist. Und Berlin ist wahnsinnig grün, das stimmt auch, aber man sieht eben halt den Himmel nicht so gut. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und wir haben ziemlich lange halt überlegt und rumgesucht und sind immer am Wochenende irgendwie um die Stadt getourt und haben große Radien gezogen und dachten, ja, hier könnte man leben und da könnte man. Also leben kann man überall letztendlich irgendwie, aber uns fehlte immer die Idee dazu. Also was machen wir dann da? Und
ja,
wir wollten eins nicht. Wir wollten nicht pendeln. Das auf keinen Fall.
Genau, denn das habe ich 7 Jahre gemacht. Bin von Berlin nach Halle gependelt, an die Uni. Jede Woche, Jens, du weißt es ja noch.
Ja,
wir haben
ja
da zusammen auch gearbeitet.
Was das an Lebenszeit kostet, die einem ja keiner mehr wiedergibt. Ne?
Ja. Genau, du bist ja auch immer gependelt.
Ich bin von Hessen nach Berlin 6,5 Stunden gependelt, fast jede Woche.
Ja,
irre.
Genau. Und das wollten wir nicht mehr. Und warum? Ja. Also eigentlich hat es uns immer in den Norden gezogen, Paul noch mehr als mich. Weil er, also wegen die Küstennähe und die Kultur und die Bauweise und sowas alles. Aber hier oben hat man keine Idee, also was man arbeitsmäßig hätte machen können. Das ist halt schwierig eher im Norden. Ne? Im Norden bist du Besitzer, besitzt irgendwie ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung oder besitzt irgendwas und dann hast du auch ein Geld. Aber ansonsten, wenn du arbeiten willst, glaube ich, ist es schwierig.
Ja.
Und in Thüringen habe ich halt Verwandtschaft und da haben wir auch Freunde, und die Schokolade machen. Unser Freund.
Sehr leckere Schokolade.
Sehr leckere Schokolade.
dürfen wir das sagen, dürfen wir Schleichwerbung mal unbedingt
sagen? Wir kriegen wieder kein Geld dafür, aber wie heißt die sehr leckere
Goldhelm.
Schokolade? Goldhelm. Leute, kauft Goldhelm Schokolade, ihr wollt nie wieder was anderes essen.
Oh, genau, und der Alex sagte, jetzt kommt doch endlich mal nach Thüringen. Hier ist schön und Arbeit finden wir für euch auch. Und dann haben wir es gemacht. So wie ihr eben, also relativ holter die Polter.
Ja, ihr habt ja völlig den Beruf gewechselt. Also ich hatte schon erwähnt, wir hatten vorher alle mit Medien zu tun irgendwie. Was macht ihr jetzt? Mögt ihr das erzählen?
Ich mach's ganz kurz. Ich leite das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen.
Oh, können wir es andersrum machen? Also ich erkläre, was du machst und du erklärst, was ich mache.
Doch. Ja,
okay. Also, es ist ganz einfach. Die Uta, die geht montags bis freitags immer zur Arbeit und rettet die Woche über die Welt. Am Freitag ist sie eigentlich fast fertig, müsste nur noch vielleicht ein kleines bisschen noch was verändern, dann wäre es eigentlich perfekt und die Welt wäre gerettet. Dann kommt aber das Wochenende dazwischen und am Montag fängt sie eben halt blöderweise immer wieder von vorne an. Das ist der Job, den Uta macht.
Das im Nachhaltigkeitszentrum. Eine sogenannte Sisyphos-Arbeit. Ja. Ne? Ja. Ja. Genau. Aber Nachhaltigkeit ist super, ist natürlich wirklich ein Thema. Ne? Also absolut. Ist für uns ja auch ein Thema. War früher eigentlich immer eine Phrase, aber seit zwei, drei Jahren nimmt man das ernst.
Ja.
Finde ich auch gut.
Finde ich auch gut.
Ja.
Ja, das heißt ja vorausschauend, vorsorgend, alles sowas, dass man sich genau anguckt, was braucht man wirklich, was macht uns glücklich, was nicht, was braucht man einfach nicht und so. Dass man einfach ein bisschen vorsichtig mit allem, mit uns selbst und mit der Umwelt umgeht.
Da kann ich ja mal ergänzend dazu, ich möchte ja immer noch mal mein Glücksministerium gründen. Genau. Wobei ich glaube, das gibt es schon, aber... Ich finde, ein Glücksministerium braucht man noch.
Das kannst du mal Frau Schwesig sagen. Jetzt ist ja hier neue Regierungsbildung.
Ja.
Frau Schwesig, wir wollen ein Glücksministerium. Ja. Und zufällig haben wir auch eine Ministerin, eine geeignete hier.
Ja, ich würde es machen.
Also falls Sie uns hören, dann...
Für mehr Glück und Glitzer in der Welt.
Antje vor Glitzer.
Yes.
Okay, aber jetzt...
Wisst ihr, ich
aber jetzt, Moment. Ich will noch von Wolfgang. Würde gerne noch hören, Wolfgang, was du machst, weil das hat mich total inspiriert.
Ja. Na, und Wolfgang, der macht die Menschen wirklich glücklich, indem er ihnen einfach guten Kaffee röstet und ausschenkt. Und ist ganz bei sich, weil das ist auf der einen Seite eine Kunst, guten Genuss zu erzeugen und auf der anderen Seite so Handwerk und ist genau zwei Dinge, die er gut kann. Ja, also mit den Händen und mit dem Herzen und mit dem Kopf, so eine Arbeit, würde ich sagen, ist sehr ganz bei dir.
Ja.
Also Kaffee-Röster.
Also man kann auch sagen, wie der Kaffee heißt, wo wir jetzt schon für Schokolade-Werbung gemacht haben, ohne dass wir dafür Geld kriegen. Bohnenstolz, man findet Bohnenstolz auch in diesem Internet, oder? Ich glaube, deinen Kaffee kann man noch bestellen.
Da gibt es immer gute Stories.
Da gibt es immer gute Stories von Menschen, die da Kaffee trinken, das stimmt. Bohnen,
ach ja, auf meinem Instagram-Account, ja, stimmt.
Also kennt sich jetzt damit aus, glaube ich.
Und ich muss nochmal...
Also vom Kameramann zum Kaffeeröster gewissermaßen.
Genau. Wobei du das ja auch nicht ganz hast sein lassen jetzt. Aber ich finde schon, also diese generelle Umorientierung im Leben zu sagen, ich muss nicht nur eine Sache machen in meinem Leben, ich wage es, nachdem ja eine Lebenshälfte vielleicht auch schon relativ durch ist, wir sind ja jetzt nicht mehr Mitte 20, zu sagen, ich mache nochmal was völlig Neues, das ist mutig. Und also mich hat das total inspiriert. Und danke dafür, dass ihr uns das vorgelebt habt, sonst wären wir vielleicht jetzt auch nicht hier in Lötz.
Und das wäre sehr schade, weil das ist so schön, alles was ihr hier anfasst, wird schön. Und wenn das so weitergeht, auch in dem Tempo, was er hier vorlegt, Berliner Tempo, dann ist im nächsten Jahr hier schon wieder noch mehr los. Also das ist, ja. Aber es ist schon auch eine ganz schöne Entscheidung. Also so.
Das ist es.
Na eindeutig. Klar, man verzichtet auch auf Dinge. Wenn ich in Berlin bin, dann gehe ich erstmal immer Shawarma essen. Weil hier kriegst du nur bürgerliche deutsche Küche in einem Restaurant und das war's. Also falls uns jetzt hier irgendwelche guten Gastronomen hören, ey Leute, kommt nach Lötz, gebt uns gutes Essen.
Wir brauchen euch.
Italiener.
Jens würde sogar eine Pizza essen, obwohl er gar keine Pizza so gerne mag.
Aber gute Pizza.
Ja, kommt nach Lötz, hier ist schön, wir haben es gerade gesehen, ist unglaublich. Es ist so wie, warte mal, Delta, also Donaudelta fällt mir da ein oder sowas hier, die Peene. Das ist fetzt, ja.
Ja.
Ja, das ist eigentlich das Gemeine an so einer Stadt wie Berlin, oder? Da ist irgendwie alles im Überfluss und es wird immer mehr und immer mehr. Und dann, wenn du die große Metropole verlässt und dann in die kleinen Städte kommst, da fehlt so vieles. Mhm. Und man könnte wahrscheinlich auch ganz gute Geschäfte machen in so einer kleinen Stadt, aber irgendwie traut sich keiner, oder? Ich weiß nicht, was es ist. Also in meiner Rösterei ist es so. Es gibt drei Sätze, die ich da immer zu hören bekomme von den Einheimischen. Der erste Satz lautet, schön haben sie es hier, weil es wirklich schön geworden ist. Mhm. Der zweite Satz lautet, das hat Arnstadt gefehlt, also dieser kleinen Stadt. Ne? Mhm. Und der dritte Satz, da entsteht dann eine kleine Pause und ich weiß immer schon, was kommt und es tut weh, den dritten Satz zu hören. Der heißt dann immer, hoffentlich halten sie durch.
Mhm.
Und dann sagt Paul immer, naja, wenn ihr nur kommt, dann halte ich doch durch.
Wenigstens einen Tag länger, ja.
Ja, Kleinstadt eben.
Mhm. Ja, es ist schon
ein Culture Clash. Man kann das auch als Chancen sehen. Ich denke immer, In Berlin ist alles schon gemacht. Da hast du 100 Kaffeeröstereien, ja, und irgendwie, da gibt es auch Kaffee, der vorher durch eine Katze durch ist oder so. Und ja, hier kannst du noch was aufbauen.
Aber ich glaube, aufbauen ist doch das Stichwort. Also es ist eben nicht so der Trugschluss, dass man hierher kommt, einem wird der rote Teppich ausgerollt und alles läuft automatisch und von ganz alleine. Ja. Also es ist schon auch
Arbeit
damit verbunden.
Und Risiko.
Aber man hat eine Chance. Ne?
Aber man kann hier rausgucken und man sieht die Peene und die Sonne und die Herbstblätter. Ja. Und es abends, wenn wir hier zumachen, dann sehen wir hier oben die Sterne. Und in Berlin sehe ich keine Sterne mehr.
Genau, ja. Das war auch ein Grund, warum ich aus Berlin weg wollte. Also so wie ich Himmel gesehen habe, sowohl den Tages- als auch den Nachthimmel. So, ja. Das ist schön hier, wenn ich hier so rausgucke. So schön, wie ihr die Lichter um die Fensterrahmen gemacht habt.
Ja, Antje, die das Deko sieht schon ein bisschen auf Weihnachtsstimmung aus hier.
Ja.
Ist noch ein bisschen hin, aber man kann nie früh genug anfangen.
Gut, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Dann, ja, also wenn ihr mal wieder auf Rügen seid oder auf Durchreise oder so, dann kommt bitte in dieses Lötz.
Und bringt Kaffee mit.
Und bringt Kaffee mit.
Und Schokolade.
Kaffee
mit.
Ja. Oh, wir haben sogar eine Schokolade.
Das habt ihr euch jetzt aber wirklich hart erarbeitet.
Oh, ich muss auf dem VIB-Stärkestuhl hier zurecht ruckeln. So, jetzt können wir wieder weitermachen.
Genau.
Ja.
Ja, jetzt ist so langsam auch wirklich kalt geworden hier irgendwie, weil wir diese Radiatoren ausmachen müssen, damit man hier nicht so ein Brummen hört irgendwie auf dem Ton.
Was hast denn du noch so auf deinem Zettel?
Morgen ist Halloween-Party.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich habe schon mir ganz viele YouTube-Tutorials angeschaut, wie ich mich schminken kann.
Und wirst du mich auch schminken?
Ja.
Ich glaube, ich muss mich irgendwie verändern. Ich kann da nicht hingehen und irgendwie nicht, also...
Wir könnten dich in den Schrank stellen und dann könntest du Live-Erschrecker sein.
Na toll.
Nein, ich kann, willst du einen Skelettkopf oder sowas werden?
Ja, bitte.
Ja, mache ich dir.
Ja?
Ja. Aber warte mal, ich muss jetzt nochmal, bevor wir hier ins Off gehen, ich gucke jetzt nochmal in meinen Kalender, ob wir nicht doch noch was vergessen haben. Was
ja, du dann hast hol deinen Kalender.
Genau, du kannst ja derweil was erzählen.
Ja, während Antje ihren Kalender holt, nehme ich hier mal einen tiefen Schluck aus der guten Schwarzbierflasche. Hat Antje jetzt fast alleine ausgetrunken hier.
Stimmt so. Gar nicht.
Doch.
Da ist noch ganz viel drin.
Ich habe noch keinen Schluck abbekommen.
Warte mal, ich habe jetzt hier DIN A4-Kalender. Übrigens habe ich, das ist übrigens eine Maßnahme für 2022, habe ich mir einen Kalender gekauft, der sehr viel kleiner ist. Das wird eine Herausforderung, aber ich habe gedacht, kleiner Kalender, weniger Termine.
Ja, du wirst einfach kleinere Schrift benutzen, das alles.
Das weiß man nicht so genau. So, warte mal.
Was, und was willst du jetzt nochmal mit dem Kalender?
Ich will nochmal gucken, ob wir irgendwas, ob hier was drinsteht, anhand der Stichworte ich dann rekonstruieren kann,
ja,
ob
wir noch
was Wichtiges was
weißt
vergessen
du,
worüber haben.
Wir sprechen können über die Stärkefabrik.
Ah, ja.
Ja, ja. Also,
berichtet, ich glaube, da haben wir noch gar nichts von erzählt.
Nein.
Das kannst du mal machen.
Also es gibt hier in Lötz eine alte Stärkefabrik, da ist früher Kartoffelstärke hergestellt worden und die hat in den 90ern zugemacht und das war für Lötz ziemlich tragisch, weil da sehr viele Menschen gearbeitet haben. Also ich glaube, in jeder Familie hat jemand da gearbeitet. Das war einfach hier neben einem Dübelwerk der größte Arbeitgeber und der war mit mal weg. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele auch weggegangen sind und dass dieses Gelände verkommen ist. Und jetzt gibt es halt die Idee von einem Dutzend verschiedener Menschen, die meisten aus Lötz, aber manche kommen auch von außerhalb, aus Rostock oder aus Leipzig, dieses Gelände wieder zu beleben und da was Neues entstehen zu lassen. Also zum Beispiel kleine Werkstätten, die irgendwie zum Beispiel Ausbildungsstätten sein könnten, für Holz oder für Metall oder sowas, ja. Oder aber Leute können sich da Platz mieten und können irgendwas machen, ja. Oder es könnte auch ganz toll da ein Musikfestival stattfinden, weil dieses Gelände doch so ist, dass es kaum jemanden mit Lärm belästigt. Und es hat einen wahnsinnigen Charme. Also mich hat das so erinnert an die 90er in Berlin, als irgendwie in jeder Ruine plötzlich irgendwie eine Techno-Disco aufgemacht hat, ja. Das kann eigentlich ein richtig schöner Magnet werden, der auch über Lötz hinaus bekannt wird und wo man deswegen vielleicht hierher fährt, weil man hier ein Konzert erleben will oder weil es hier irgendeine besondere Ausstellung gibt oder irgendwie sowas. Und der Verein, der sich jetzt gegründet hat, wie heißt der jetzt nochmal?
Stärkefabrik e.V.
Stärkefabrik e.V., der will also im Grunde diesen Ort wieder zur Stärke bringen. Wortspiel, Stärke, ne?
Ja. Stärke für Lötz.
Stärke für Lötz, ja. Und da was Besonderes machen und wir sind da Mitglied.
Da fällt mir übrigens ein, es hat sich hier auch ein kleines Textillabel ist dabei, sich zu gründen, Nordstärke. Die sollten wir übrigens vielleicht mit ins Boot holen und mal anfragen, ob die nicht irgendwie unser Stärkefabrik e.V. sponsern wollen oder nicht sponsern, hier so Branding oder sowas. Muss man mal
Idee.
Schauen.
Ja,
Nordstärke, schöner Name auch übrigens, ne?
Ja, ja. Na, so hieß die Nordstärke GmbH. Das war war die Stärkefabrik. Nach der Wende hat sich umbenannt in Nordstärke GmbH. Und Nordstärke ist ja natürlich ein schöner Wortwitz, einfach so, ne?
Mhm. Ja.
Ja,
guter Thema. Also ich bin hier gerade dabei, durchzublättern. Nee. Also wirklich was Aufregendes. Ja, wir können noch mal berichten, aber das ist jetzt nicht so spannend. Wir haben Kontakt aufgenommen mit der Städtebauförderung und mit der Denkmalschutzbehörde. Wir sind also mit großen Schritten dabei, doch im Untergrund alles vorzubereiten für den Kauf des Hauses. Mhm. Der Besuch von Wolfgang und
Uta
hat heute noch mal. Also die haben nochmal gesagt, das ist echt viel Arbeit, das kann man auch nochmal sagen. Also es ist immer so ambivalent, ne? Die einen sagen super oder ich glaube viel Arbeit sagen alle. Aber
andere sagen viel Arbeit, ja.
Ich glaube viel Arbeit ist es, haben alle gesagt, durch die Bank weg, es ist viel Arbeit. Hm. Ja, aber...
Okay, aber es könnte sein, dass wir jetzt im November das Ding kaufen.
Ja, endlich mal.
Also wir müssen ja jetzt mal dann auch so...
8 Folgen lang berichten wir jetzt schon.
Dass wir es vielleicht kaufen
und wir haben es immer noch nicht gekauft. Ja. Aber naja, ich glaube, wir müssen uns also selber auch immer wieder klar machen. Also wir haben einfach extrem krasse Arbeitstage und wir schaffen das auch immer gar nicht. Also ich wollte heute eigentlich noch unbedingt ein Plakat entwerfen für eine Filmvorführung, die wir hier planen. Und ich schaff's halt nichts. Und ehrlicherweise schiebe ich das schon seit einer Woche vor mir her und dann abends um 21 Uhr auf der Couch denke ich, scheiße, ich habe schon wieder nicht geschafft. Mache ich das jetzt noch? Und dann denke ich so, nee, es ist 21 Uhr, ich will jetzt auch mal Feierabend haben. Mhm. Und so geht das gefühlt jeden Tag.
Ja.
Und also ich glaube, dafür gemessen an dem Arbeitspensum kommen wir eigentlich doch ziemlich schnell vorwärts mit unserem Hausbauprojekt. Für Außenstehende wirkt es vielleicht nicht so. Aber
man muss sich das eben auch echt gut überlegen, ob man sich so eine Ruine ans Bein binden will, ja?
Ja, das stimmt. Das muss man irgendwie tun. Dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob wir das wirklich wollen. Und dann trinken wir jetzt noch mal ein Bier dabei. Ein
Schwarzbier dabei.
Und machen unseren LED-Kamin an, okay?
Jawohl, mach den mal an, bitte.
Ja, warte, jetzt Achtung und on. Hört man es eigentlich?
Natürlich, jetzt der hört sich an wie so ein...
Wie so ein Föhn.
Oder hier, wie heißt das hier so? Nicht so, ja, wie ein Föhn oder so ein...
Ventilator?
Ventilator.
Ja, ja. Da ist ja wahrscheinlich auch einer drin.
Ja.
Ne? Ja. Gut, richtig lustig waren wir heute nicht, aber wir haben das für den Ton gemacht, Leute. Nur für den Ton, weil wir hoffen jetzt, wir sind ganz nah rangegangen an die Mikros und haben quasi, waren Mikrofonschmeichler und hoffen, dass es jetzt auch mal akustisch klappt. Ansonsten, Jens, du musst das in den Griff kriegen, weil du demnächst einen Podcast mit Profis aufnimmst. Also mit hier so Prominenten und so.
Hm.
Da kann das nicht so komisch werden.
Ja, aber wenn ich jetzt erstmal noch einen Lehrgang machen muss, irgendwie, wie man guten Ton macht, dann kann ich nicht noch eine Therapie machen. Was soll ich noch alles machen? Ein Haus ausbauen?
Ja, vielleicht gibt es ja einen Tontechniker-Therapeuten. TTT.
Hm. Also jemand, Bescheid. Der einen, weißt du, dem erzählst du dann deine Sorgen und dann sagt er, 12 dB. Meine Antwort ist 12 dB.
Nee, du erzählst ihm seine Sorgen. Du erzählst ihm deine Sorgen.
Ja.
Deine Sorgen erzählst du ihm und dabei mischt er dich richtig gut ab schon.
Hm.
Und sagt, der Raum ist einfach noch nicht trocken genug hier. Na gut.
Na gut, komm, wir mischen jetzt das Bier ab.
In diesem Sinne. Ab in die Rinne oder so.
Tschüss.
Tschüss.
bei diesen ganzen...
Ach ja, das vergessen wir jedes Mal.
Also alles außer Twitter, was haben wir denn?
Instagram, Facebook. Empfehlt uns weiter.
Kommt gut durch diesen blöden November.
Wir hören uns im Dezember wieder. Und wisst ihr was? Ich freue mich jetzt schon, weil demnächst ist wieder Dekozeit.
Und Glühweinzeit.
Ja. Die hat eigentlich jetzt schon angefangen, die Glühweinzeit. Ja. Ich könnte uns morgen mal einen Glühwein machen.
Ja.
Es soll zwar richtig warm werden, egal, aber egal.
Glühwein, ja.
Jetzt aber. Jetzt müssen wir gleich noch diese steile Treppe runter, Jensi.
Ja, das hilft nichts, wenn du nicht hier rumschlafen willst, müssen wir die steile Treppe runter. Ja, aber erst zwischen uns das Bier rein. Was genau,
vielleicht sollten wir noch einen kleinen Schnaps obendrauf kippen. Weil yes, wir haben ja jetzt als erstes mit die Minibar eingerichtet. Mhm. Die können wir jetzt mal einweihen.
Jawohl.
Ich habe da so einen wunderschönen Johannisbeerschnaps drin.
Sehr gut.
Da können wir zwei trinken, dann kommen wir auch besser die Treppe passt runter. Gut.
Aber wir haben überhaupt nicht erzählt, dass wir Hühner haben da unten. Also wir gehören uns ja nicht.
Aber wer uns auf Instagram und Facebook folgt, der hat die schon 100 Mal gesehen jetzt.
Ich verstehe.
Ja. Also, aber die sind süß, die mögen auch Toastbrot. Nicht so eine Sensation. Du hast rausgefunden, sie mögen Toastbrot.
Ja, das hat mir der Besitzer erzählt.
Ich mag auch Toastbrot.
Die rasten völlig aus, wenn sie
die
Toastbrot.
Hühner und ich, wir haben viel gemeinsam. Ja. Ich bin vorhin, glaube ich, in Hühnerkacke getreten.
Na,
jetzt
toll.
Kann ich dir ja sagen. Na, kannst toll. Du mal gucken unter meinem Schuh?
Nein, alles sauber.
Ist alles sauber?
Alles sauber, hat sich alles weggetrieben.
Ach, wunderbar.
Dann ist es wahrscheinlich in deiner Fußraummatte.
Im Steintor.
Na toll.